Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen bei der Dienstagsausgabe von Zip FM. In der kommenden halben Stunde werden vier Beiträge zu unterschiedlichen Themen zu hören sein. Durch die Sendung führt Radio Dreieckland aus Freiburg. Beziehen werden wir uns insbesondere auf den vergangenen 1. Mai. Der Tag ist bekannt als Arbeiterkampftag, aber auch als ein Tag, den die Nazis wieder versuchen zurückzuerobern. Daher gab es in vielen Städten Nazi-Demos. Wir berichten als ein Beispiel von Halle. Dort sind die sogenannten freien Kräfte zahlreich aufgetreten, zahlreicher als die Polizei erwartet hatte. Trotzdem waren Gegendemonstrierende in der Überzahl. Doch wir bleiben nicht in Deutschland. Unseren Blick wollen wir auch in die USA schweifen lassen. Dort sieht es für Gewerkschaften nicht gerade rosig aus. Und in der Schweiz? Außerhalb der Schweiz wird dieses Land mit viel Geld und vielen Banken in Verbindung gebracht. Doch nicht alle dort haben viel Geld. Auch da gibt es eine Lohnschere, die sich alles andere als schließt. Und am Schluss unserer halben Stunde Zip FM beschäftigen wir uns nicht mit Arbeiterrechten im Speziellen, sondern mit Menschenrechten. Hier im Speziellen Frauenrechte im Kongo. Am Sonntag waren in vielen Städten Demonstrationen von Gewerkschaften angemeldet. Doch nicht nur Arbeitnehmervertretungen nutzten diesen Tag. In Bremen, Heilbronn, Greifswald, Halle, überall waren für den 1. Mai Nazi-Demos angemeldet. Unter anderem in Greifswald wurden Menschen von Nazis angegriffen. Im folgenden Beitrag widmet sich Radio Korax dem Nazi-Aufmarsch in Halle. Wir hören ein Resümee von David Begrich von der Arbeitsstelle Rechtsextremismus Miteinander e.V. Die in Halle marschierenden Neonazis kamen vor allem aus dem Spektrum der sogenannten freien Kräfte.
Ich glaube, dass der gestrige Tag sowohl Licht als auch Schatten hatte, und zwar auf allen Seiten. Ich will mal mit den lichten Momenten anfangen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Erfolg der breiten und langwierigen Bündnisarbeit in Halle von der Initiative Zivilcourage bzw. dem Hallischen Bündnis gegen Rechts ist, so viele Menschen mobilisiert zu haben und zu einer großen und breiten Demonstration und Kundgebung aufgerufen zu haben, die auch, glaube ich, ihre Wirkung, auch ihre symbolische Wirkung auf der Straße, aber auch in den Medien nicht verfehlt hat. Ich glaube, dass gerade die Breite, mit der die hallischen Bürgerinnen und Bürger gezeigt haben, dass sie die Neonazis nicht in ihrer Stadt haben wollen, ein wirklicher Erfolg auch der intensiven und sehr anstrengenden Arbeit dieses Teams um den Sprecherinnen und Sprecherrat des Bündnisses gegen Rechts in Halle sind. Insofern kann man denen dazu nur beglückwünschen. Zum Schatten muss man schlicht und ergreifend konstatieren, ja, es waren mehr als 800 Neonazis auf der Straße und ja, sie sind gelaufen. Das ist in Halle ja eine neue Situation, die wir in Magdeburg schon sehr viel länger kennen, dass Neonazis dann auch marschieren können. Das hat offenkundig an mehreren Faktoren gelegen, aber ein Faktor scheint mir zu sein, dass die Versammlungsbehörde hinsichtlich der Teilnehmerzahl, die von den Neonazis zu erwarten war, diese unterschätzt hat. Also es ist ja wochenlang davon gesprochen worden, dass man eine Teilnehmerzahl zwischen 300 und 400 seitens der Neonazis erwartet. Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort und auch das Bündnis gegen Rechts in Halle haben das von Anfang an anders eingeschätzt und haben das auch an die Versammlungsbehörde kommuniziert. Aber offenkundig ist man dort bei der Einschätzung geblieben, dass es mit einer geringeren Teilnehmerzahl zu rechnen ist. Und das sorgte dann eben dafür, dass es temporär auch Zustände auf Halles Straßen gab, die man eben eigentlich nicht sehen möchte, nämlich dass die Polizei nicht immer handlungsadäquat reagieren konnte, weil sie einfach nicht genügend Kräfte vor Ort hatte und die Situation phasenweise zu entgleiten drohte, beziehungsweise unübersichtlich wurde und ist dabei natürlich auch zu Festnahmesituationen gekommen ist, von denen man jetzt nochmal ganz genau gucken muss, ob sie wirklich angemessen und richtig gelaufen sind. Also das ist sozusagen Licht und Schatten zusammengefasst.
Hm. Du sagtest ja schon, dass es dieser Aufmarsch eben tatsächlich auch realisiert worden ist. Vielleicht auch nochmal als Hintergrund dazu für all diejenigen, die das nicht so mitverfolgt haben. Es war ja eigentlich geplant, eine völlig andere Route zu laufen. Das heißt, man hat sich relativ kurzfristig entschieden, die Neonazis umzuleiten. Warum hat man sozusagen relativ spontan auch von Seiten der Polizei reagiert und gesagt, okay, wenn eben die genehmigte Route nicht möglich ist, weil sie blockiert wird, dann leiten wir einfach woanders hin um?
Juristisch ist es so, dass die Neonazis auch ein Recht auf ihre Versammlungsfreiheit, also auch auf die Durchsetzung ihrer Demonstration haben. Und die Polizei ist formal juristisch jetzt erstmal dazu verpflichtet, denen das auch zu ermöglichen. Faktisch ist es natürlich so, dass es durchaus Handlungsspielraum gegeben hätte, die Route der Neonazis zu verkürzen, beziehungsweise wenn mehr Polizeikräfte im Einsatz gewesen wären, den Neonazis an irgendeiner Stelle relativ zeitnah nach Beginn am Ernst-Karmin-Platz zu signalisieren, dass es eben nicht möglich ist, diesen Aufzug durchzusetzen, weil es eben Blockaden gibt, und den Neonazis alternativ eine stationäre Kundgebung anzubieten. Dann wäre trotzdem sozusagen dem Versammlungsrecht der Neonazis Genüge getan. So hat sich die Polizei entschlossen, den rechtsextremen Veranstaltern eine Alternativroute anzubieten. Diese haben die natürlich dann auch sozusagen genommen. Diese Alternativroute ist dann aber eben nicht ausreichend abgesichert gewesen in jedem Moment des Aufzuges. Dazu kam, dass die Neonazis, die dort anwesend waren, eben ja sich nicht um NPD-Anhänger handelt, sondern in der Regel waren das ja fast ausschließlich Anhänger der militanten Neonazi-Kameradschaften, die eben auch äußerst gewaltbereit sind. Und diesen gewaltbereiten Habitus hat man, wenn man an der Strecke war, auch explizit gesehen.
Vielleicht als letzte Frage, David, nochmal rückblickend, kannst du nochmal zwei, drei Worte sagen zu denen, die das dann real waren?
Also organisiert und angemeldet wurde es von zwei Neonazi-Kadern, einen aus Sachsen-Anhalt, Enrico Marx aus Sangerhausen und Mike Scheffler aus Sachsen, zwei Führungsfiguren der militanten Neonazi-Szene. Gekommen sind zwischen 700 und 800 Neonazis, eigentlich aus dem ganzen Bundesgebiet, schwerpunktmäßig aber aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, aber auch aus Nordrhein-Westfalen. Es haben auch zwei Neonazis, einer aus Nordrhein-Westfalen und einer aus Niedersachsen geredet, die auch beide für ihre aggressiven Auftritte und rechtsextreme Propaganda bekannt sind. Das heißt also, das war hier keine Veranstaltung sozusagen von gut gekämmten Schwiegersöhnen, sondern hier zeigte sich die gewaltbereite militante Szene auf der Straße. Und das war das, was die Neonazi-Szene als Erfolg auch wollte und haben musste, um nach der Wahlniederlage der NPD in Sachsen-Anhalt Präsenz zu zeigen. Und ich glaube, da muss man ganz realistisch und nüchtern einschätzen. Mit der Teilnehmerzahl ist Ihnen das gestern auch gelungen.
Der 1. Mai ist ja nicht nur ein in Deutschland begangener Tag, sondern ein internationaler Tag der Arbeiterbewegung. Seine Ursprünge hat dieser Tag in der US-amerikanischen Arbeiterbewegung des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Damals kämpften die Arbeiterinnen und Arbeiter für den 8-Stunden-Tag. Seitdem ist eine Menge Zeit vergangen. Es gab ein goldenes Industriezeitalter, in dem vor allem die stahlproduzierenden Städte starke Gewerkschaften besaßen. Doch in den letzten Jahren ist es beunruhigend ruhig um die Gewerkschaften in den USA geworden. So still, dass jetzt ein Tea Party-Gouverneur im Staat Wisconsin kräftig an der alten Dame-Gewerkschaft rüttelt. Radio Frei aus Erfurt sprach mit Matthias Flickschuh, Gewerkschaftssekretär in Europa und Internationales bei Verdi, über die Situation in Wisconsin.
Herr Flickschuh, was passiert gerade in Wisconsin?
Ein aus unserer Sicht natürlich empörender Vorgang. Der republikanische Governor Scott Walker hat einen massiven Angriff gestartet auf Gewerkschaftsrechte, hier besonders auf die Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes im Staate Wisconsin. Er hat ein Dekret verabschieden lassen, das beinhaltet, dass diese Gewerkschaft nur noch über die Grundlöhne verhandeln darf und nicht mehr über alle möglichen sozialen Rahmenbedingungen des Arbeitsverhältnisses und hat damit die Koalitionsfreiheit aus unserer Sicht und damit ein Stück Demokratie entscheidend abgebaut.
Wenn eine Gewerkschaft nicht mehr richtig über Löhne und Lohnnebenprodukte, sage ich jetzt mal, mitentscheiden darf, welchen Sinn macht denn eine Gewerkschaft dann noch? Kann man das blasphemisch fragen?
Ja, das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage. Das sind natürlich die Kernanliegen einer Gewerkschaft. Und wenn man hier die Axt anlegt, dann ist natürlich alles in Gefahr. Wir haben auch natürlich entsprechend protestiert, zumal diese Vorgänge leider nicht auf Wisconsin beschränkt sind. Das ist also insgesamt Politik der Republikanischen Partei. Auch zum Beispiel in Ohio oder auch in Tennessee und Michigan, hier Arbeitnehmerrechte abzubauen, Gewerkschaftsrechte einzuschränken. Und das ist leider ein strategisches Ziel der Tea Party-Bewegung.
Können Sie Vermutungen anstellen, warum die Tea Party-Bewegung so etwas durchsetzen möchte, warum sie die Gewerkschaften entmachten möchten?
Ja, das ist vor allen Dingen so zu begründen, dass sie eine Privatisierung im öffentlichen Dienst vorantreiben möchten. Sie möchten natürlich auch Einsparungen vornehmen. Das allerdings wird natürlich landesweit betrieben im öffentlichen Dienst, aber speziell in dieser Ausprägung, dass das private öffentliche Dienstleistungen zu ersetzen hat oder auch garantierte Rentenansprüche abgebaut werden der Beschäftigten. All diese Dinge läuft eben unter dem Signum, wir möchten den Staat in unserem Sinne umformen. Und da stören Gewerkschaften nur in ihren Forderungen nach demokratischer Teilhabe.
Gibt es denn in den USA auch politische Kräfte abseits der Gewerkschaften, die sich auf die Seiten der Gewerkschaften stellen und sich der Tea Party-Bewegung entgegenstellen?
Ja, also große Teile der Demokratischen Partei sind da an der Seite der Gewerkschaften. Es gibt auch jetzt hier in diesem konkreten Fall, den Sie angesprochen haben, in Wisconsin eine sehr starke Reaktion der Bürger. Es hat über Wochen fanden Demonstrationen statt vor dem Kapitol in Wisconsin, also vor der Volksvertretung. Auch das Image der Gewerkschaften hat sich sehr zum Positiven gewandt, weil viele Bürger jetzt erkennen, dass sie auch durch Gewerkschaften ihre Interessen als Arbeitnehmer vertreten werden. Und sie sehen jetzt auch die Gefahren, die dort am Horizont auftauchen und unterstützen die Gewerkschaften in ihrem Protest gegen die Politik von, in dem Fall, Scott Walker als Gouverneur.
Wir haben es in der Anmoderation gesagt, das goldene Zeitalter der US-Gewerkschaften scheint ein bisschen vorbei. Wie stark sind denn die Gewerkschaften bisher noch oder waren sie bisher noch in den USA?
Also sie waren in bestimmten Branchen, soweit mir das auch bekannt ist, waren sie sehr stark. Also bekannt ist ja immer die Filmindustrie, wo sie eine große Rolle spielen bei der Besetzung von Filmrollen, aber auch in der Automobilindustrie, aber auch im Handel. Aber sie haben sicherlich ihre goldenen Zeiten hinter sich. Man muss natürlich auch wissen, Beispiel Wisconsin, dass es eine ganze Menge auch administrativer Hürden gibt, um Gewerkschaftsarbeit zu erschweren. Damit kämpfen die Gewerkschaften. Zum Beispiel müssen sie in Wisconsin nachweisen, dass sie mindestens 51% der Belegschaft als Gewerkschaftsmitglieder organisieren. Und nur dann werden sie als Verhandlungspartner akzeptiert und müssen auch jedes Jahr eine neue behördliche Zulassung dafür erwerben. Also mit unseren Verhältnissen in Deutschland nicht zu vergleichen. Aber keine Frage, in der Krise sind immer schwierige Zeiten für Gewerkschaften.
Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, die Menschen haben vor dem Kapitol in Wisconsin protestiert, haben mit zahlreichen Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. Kann man davon ausgehen, dass das wirklich große Teile der Bevölkerung in Wisconsin interessiert, was dort gerade passiert?
Ja, also wir haben, unsere Berichte sagen genau das, dass also viele Menschen jetzt doch wach geworden sind und merken, es geht hier ans eigene Portemonnaie und es berührt den eigenen Arbeitsplatz und der öffentliche Dienst ist ein großer, wichtiger Arbeitgeber und was man früher sonst vielleicht aus der Privatindustrie nur kannte, bezieht sich jetzt eben auch leider in einer gewissen arbeitnehmerfeindlichen Tendenz auf den öffentlichen Dienst. Insoweit ist das eine Bewegung, die dauerhaft bleiben wird, also auch in Form eines Protestes, eines dauerhaften Protestes der Bevölkerung, zumal ja dieser Fall auch weltweit Aufsehen erregt hat. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass selbst hier in Berlin amerikanische Gewerkschafter, eben gerade dieser öffentlichen Dienstgewerkschaft, vor der amerikanischen Botschaft mit Unterstützung von Verdi protestiert hat, dass es weltweite Aktionen der Dachverbände der Gewerkschaften gibt als Protest gegen die Vorgänge in Wisconsin, quasi während den Anfängen. Man sieht hier einen Minutekel, wo man schnell reagieren sollte. Auch der Bundesvorsitzende von Verdi, Frank Zirske, hat einen ganz eindeutigen und sehr engagierten Protestbrief an den Gouverneur geschrieben. Die Sache wird ja auch natürlich vor Gericht verhandelt. Die Rechtmäßigkeit dieser Dekrete wird angezweifelt, sodass ich doch optimistisch bin, dass es hier zu einer Lösung kommt, die hier die das Schlimmste verhindert.
Mit Barack Obama ist ja ein Präsident zurzeit an der Macht in den USA, der als einer der progressivsten Demokraten seit langer Zeit gilt. Wie hat sich denn unter ihm die Situation der Gewerkschaften gewandelt? Beziehungsweise hat Obama überhaupt ein besonderes Interesse an den Gewerkschaften?
Das kann ich bis jetzt noch nicht erkennen. Also ich habe eher den Eindruck, dass er natürlich im Moment an ganz anderen Fronten noch kämpft. Er hat natürlich diesen Gesundheitsfonds, den staatlichen durchsetzen können. Sicher auch ein großer Erfolg, war ja auch eine lange Forderung der Gewerkschaften. Und er ist natürlich stark beschäftigt mit allen möglichen Antikrisen, mit einer Antikrisenpolitik. Mir liegen keine Informationen vor, dass er jetzt besonders die Gewerkschaften unterstützt. Seine Partei ja, also die, wenn dann Unterstützung kommt aus den Reihen der demokratischen Wähler. Aber wie und ob er selbst jetzt interveniert zugunsten der Gewerkschaften, kann ich Ihnen leider nicht sagen.
Das goldene Zeitalter der US-Gewerkschaften ist vorbei. Wir sprachen mit Matthias Flickschuh, Gewerkschaftssekretär für Europa und Internationales bei Verdi.
Und wir bleiben beim Thema des 1. Mai, Arbeitnehmersituationen. Nicht in Frankreich, nicht in Polen, nicht in Deutschland, von denen immer wieder zu hören ist. Nein, in der Schweiz. Wer in der Schweiz viel verdient, verdient noch mehr. Das ist die Erkenntnis des sogenannten Verteilungsberichts vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Dieser hat erstmals mit wissenschaftlichen Methoden die Einkommens- und Vermögensverteilung in der Schweiz analysiert. Und der Bericht zeigt: Die Lohnschere in der Schweiz öffnet sich immer mehr. Deshalb fordert der SGB eine andere Lohn- und Steuerpolitik. Ein Beitrag von Radio Rabe aus Bern.
In der Schweiz besteht sehr wenig Wissen über die Verteilung von Einkommen und Vermögen. Das findet der Schweizerische Gewerkschaftsbund und hat deshalb die Verteilung erstmals wissenschaftlich analysiert. Dafür hat man unterschiedliche Quellen, wie zum Beispiel die AHV-Beitragszahlerstatistik und die Steuerdaten in Zusammenhang gebracht. Man wollte herausfinden, wer eigentlich wie viel verdient und wie groß die Lohnschere ist. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund hat nun herausgefunden, je höher der Lohn ist, desto höher war in den vergangenen Jahren auch der Lohnzuwachs. Das bedeutet, dass die Lohnschere immer mehr auseinandergeht. In Zahlen heißt das, in der untersuchten Zeitspanne von 10 Jahren ist das Bruttoinlandprodukt um 9% gewachsen. In den kleineren und mittleren Lohnsegmenten ist der Lohn jedoch nur um 2-4% gestiegen. Das heißt, in den unteren Lohnsegmenten ist das Wachstum nicht angekommen, sondern bei den Gutverdienern gelandet, sagt Peter Launer vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund.
Die bestbezahlten 10%, die haben ihr Einkommen um 10% gesteigert und die reichsten 40.000, die haben gar 28% mehr verdient. Das heißt, der Produktivitätszuwachs, das Mehrgeld, blieb bei den oberen Einkommen hängen und kam gar nie bei den tieferen und mittleren Löhnen an.
Einen Grund für die immer größer werdende Lohnschere in der Schweiz sieht der Gewerkschaftsbund bei der individualisierten Lohnpolitik mit den Bonizahlungen.
Man hat den Leuten weisgemacht, dass jeder und jede ihres eigenen Glückes Schmied ist und selbst Lohnverhandlungen führt für sich quasi und auch Boni kassiert und so am Produktivitätswachstum partizipieren kann. Und das trifft überhaupt nicht zu. Wir sehen in diesen Branchen, wo so geschäftet wird, beispielsweise Banken und Versicherungen, ging die Lohnschere immer weiter auf in diesen 10 Jahren. Hingegen in Branchen, wo es starke Gesamtarbeitsverträge und Mindestlöhne gibt, beispielsweise im Bau, dort hat sich die Schere nicht so geöffnet.
Deshalb fordert der Gewerkschaftsbund eine Lohnpolitik mit generellen Lohnerhöhungen. Außerdem sollen anstatt Boni 13. Monatslöhne ausbezahlt werden. Das schaffe mehr Gerechtigkeit für die kleinen und mittleren Einkommen. Aber auch die Politik müsse sich ändern, denn diese ist für den SGB daran schuld, dass sich auch die Vermögensverteilung verändert hat. Das heißt in Zahlen, 1997 besaßen die Reichsten 4,3% gleich viel wie der Rest. 2007 waren es noch 2,2%, die gleich viel besaßen wie der Rest der Schweiz.
Und das hängt stark damit zusammen, dass für die Oberschicht Politik gemacht wurde. Das heißt, man hat Steuern gesenkt, Einkommensteuern, und an deren Stelle mehr auf Gebühren und indirekte Steuern gesetzt, was dann die kleineren und mittleren Einkommen belastet. Diese leiden auch sehr stark unter den Krankenkassenprämien, die Jahr für Jahr zunehmen.
Die Ergebnisse des Verteilungsberichts bestätigen den Gewerkschaftsbund darin, weiterhin für seine Mindestlohninitiative zu kämpfen. Diese fordert einen Mindestlohn von 22 Franken pro Stunde oder 4.000 Franken pro Monat für alle in der Schweiz arbeitenden Personen.
Nun vom Thema ArbeitnehmerInnenrechten hin zum Thema Frauenrechte. Jeden Tag werden im Kongo 45 Frauen vergewaltigt. Das geht aus einem aktuellen UNO-Bericht hervor. Die Täter bleiben meist straffrei. Die meisten Frauen zeigen ihre Peiniger nicht an. Sei es aus Angst, weil sie zu weit weg sind von einem zuständigen Amt oder weil sie schlichtweg ihre Rechte nicht kennen. Eine Menschenrechtsorganisation vor Ort will das ändern. Sie klärt ganze Dorfgemeinschaften über die Rechte der Frauen auf, begleitet Frauen bei Verfahren gegen ihre Peiniger und bietet medizinische Hilfe an. Die Kongolesin Justin Masika Bihamba steht an der Spitze der Synergie. Auf Einladung von Amnesty International hat Justin Masika die Schweiz besucht. Jayane Mackay von Radio Rabe aus Bern hat sie getroffen.
In 2002, eine vieille femme de 80 ans avait été violée par cet homme.
Da war diese 80-jährige Frau, die von 7 Männern vergewaltigt wurde. Sie hatte keinen Zugang zu medizinischer Hilfe und ist deswegen gestorben. Da habe ich mir gesagt, ich muss etwas tun. Ich habe mich zu diesem Schritt entschlossen, weil ich gesehen habe, dass im Kongo tausende Frauen und Mädchen vergewaltigt werden. Und es braucht jemanden, der die Initiative übernimmt und diesen Frauen hilft. Man sagt, es braucht immer jemanden, der den Weg ebnet. Und das tun wir und kümmern uns um die Frauen, die entwürdigt wurden.
Et que on puisse prendre en charge ces femmes qui étaient déshumanisées.
Die NGO Synergie des Femmes contre les violences sexuelles ist ein Frauenhilfsnetzwerk. Synergie kümmert sich medizinisch um kranke oder verletzte Frauen. Für die medizinische Versorgung der Frauen arbeitet die Synergie mit Partnerorganisationen zusammen. Häufig würden die Frauen wegen sogenannten Fisteln operiert. Diese entstehen oftmals bei einer schwierigen Geburt.
Donc ces femmes viennent avec des lésions graves telles que les fistules qui est le continence urinaire.
Die Frauen kommen mit den schlimmsten Verletzungen zu uns. Wegen den Fisteln können sie weder ihren Urin noch ihren Kot zurückhalten. Diese Leiden können die Ärzte mit einer Operation heilen. Viele Frauen haben auch Verletzungen aufgrund von Vergewaltigungen. Auch sie erhalten von uns medizinische Hilfe. Wir behandeln Infektionen und Geschlechtskrankheiten und führen HIV-Tests durch.
Mais aussi le dépistage volontaire des VIH/SIDA.
Frauen, die durch eine Vergewaltigung traumatisiert sind, erhalten von der NGO Synergie psychologische Hilfe, sei es in Einzelbetreuungen oder Gruppentherapien.
Ein wichtiger Teil der Arbeit von Synergie ist auch die Aufklärung in den Dörfern, denn die Vergewaltigungen im Kongo seien ein soziales Problem.
Lorsqu'on viole une femme devant ses enfants et son mari.
Frauen werden vor den Augen ihrer Kinder und Ehemänner vergewaltigt. Männer vergewaltigen Mädchen. Das geht alle etwas an. Und deshalb gehen wir in die Dörfer, um die Menschen aufzuklären, Prävention zu betreiben und die Menschen aufzurufen, den betroffenen Frauen zu helfen. Denn vergewaltigte Frauen sind doppelte Opfer. Sie wurden sexuell misshandelt und danach von der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen.
Puisque les femmes, elles sont victimes deux fois. Elles ont été abusées sexuellement, mais aussi elles sont rejetées par leur communauté.
In den kongolesischen Dorfgemeinschaften zeigt die NGO Synergie zum Beispiel themenspezifische Filme und veranstaltet anschließende Diskussionsrunden. In Dörfern, die besonders unter den kriegerischen Auseinandersetzungen im Kongo leiden, ist es der Synergie ein Anliegen, die Menschen über die Menschenrechte, insbesondere über die Rechte der Frauen, aufzuklären.
Puisque pour revendiquer un droit, il faut d'abord le connaître. C'est pour cela que nous vulgarisons les
conventions. Bevor man die Umsetzung der Menschenrechte fordert, müssen die Menschen diese erst kennen. Also erzählen wir über Konventionen, Resolutionen und Frauenrechte. Diese Aufklärung und Sensibilisierung führen wir zum Teil auch mit Theaterstücken durch. Dort spielen Frauen vor, worum es bei den Frauenrechten geht. Oder wir verteilen Prospekte, die in den Landessprachen und in Französisch in einfacher Sprache aufklären, und wir machen Schulbesuche, um den Kindern Respekt gegenüber der Würde der Frauen zu lehren.
Viele Verbrechen bleiben im Kongo ungestraft. Die NGO Synergie will sich gegen diese Straflosigkeit einsetzen. Sie fordert, dass Täter verfolgt und bestraft werden. Deshalb begleitet die Synergie auch Frauen, die ihre Peiniger anzeigen wollen. Von den 13.000 Fällen, welche der NGO bisher zugetragen wurden, kamen aber nur 1.800 zur Anzeige und lediglich 180 Täter wurden verurteilt. Dass die Straflosigkeit so hoch ist, habe im Kongo verschiedene Gründe, sagt Justine Masika.
Ja, d'abord.
Unser Rechtssystem funktioniert nicht, wie es sollte. Aber das Problem liegt auch in den Distanzen zwischen den abgelegenen Dörfern im Kongo und den Gerichten. Im Nord-Kivu gibt es 6 große Regionen und nur 3 Gerichte. Die betroffenen Frauen müssen hunderte Kilometer überwinden, um überhaupt jemanden anzeigen zu können. Und die Justiz ist viel zu langsam. Das geht locker mal 3-4 Jahre, bis sie einen Fall bearbeitet haben. Und all das entmutigt die Frauen, überhaupt ihre Peiniger anzuzeigen.
Im Kongo sei die Vetternwirtschaft weit verbreitet. Außerdem würden ranghohe Regierungs- oder Militärmänner nie verurteilt. Auch wenn es Männer sind, die international gesucht werden, lasse man sie, um den Frieden zu bewahren, in Ruhe. So würden diese Männer einfach weiterhin tun, was sie wollten. Um all jene bestrafen zu können, die Frauen vergewaltigt haben oder andere gewalttätige Übergriffe ausgeübt haben, brauche man die Hilfe der internationalen Gemeinschaft, sagt Justine Masika. Im Kleinen jedoch könne man Fortschritte erkennen. Die Arbeit von Synergie habe etwas bewegt.
Am Anfang hat man uns gesagt, es gibt keine Gewalt gegen Frauen und euch von diesen NGOs geht's nur ums Geld. Heute wird anerkannt, dass viele Frauen unter gewaltsamen Übergriffen leiden und dass man dagegen etwas tun muss. Am Anfang unserer Arbeit haben die Frauen ihre Rechte ignoriert. Sie haben gemeint, dass es normal ist, wenn sie von ihren Männern schlecht behandelt werden. Heute wissen die Frauen, wir haben Rechte und wir müssen und dürfen diese einfordern. Das alles passiert langsam und in kleinen Schritten, aber es sind eben Schritte nach vorn.
Für ihre Arbeit bei der NGO Synergie des Femmes contre les Violences Sexuelles hat die Kongolesin Justine Masika verschiedene Friedenspreise erhalten. Diese Auszeichnungen würden im Kongo die Glaubwürdigkeit der Arbeit von Synergie unterstützen. Die NGO werde nun öfter um Rat gefragt und ihre Meinung sei erwünscht. Trotzdem bleibe die Arbeit gefährlich.
Là, c'est toujours dangereux, puisque nous dénonçons ce que font les méchants.
Es bleibt gefährlich, weil wir denunzieren, was die Bösen tun. Das freut die natürlich nicht. Wir arbeiten in einem schwierigen Klima, wo wir immer wieder bedroht werden. Es gibt Gewalt gegen uns und einige von uns mussten deswegen sogar von ihrem Umfeld flüchten. Wir erhalten dauernd Morddrohungen, aber wir sagen uns, für die Ehre der Opfer müssen wir weitermachen.
Pour honorer la victime, nous devons toujours continuer à dénoncer.
Und das war's auch schon wieder von der halben Stunde ZIP FM. Durch die Sendung führte Radio Dreieckland aus Freiburg. Einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.